Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die sagt einen schönen guten Morgen an diesem, ja hier in Berlin zumindest, sonnigen Samstag. Heute geht es um 12 Hirnareale, 30 Muskeln und 17 Gelenke. So viel setzen wir nämlich angeblich in Bewegung, wenn wir mit der Hand schreiben. Und darüber wollen wir in den nächsten 2 Stunden sprechen. Über die Handschrift in digitalen Zeiten wollen wir uns unterhalten. Also finden Sie sie überflüssig oder finden Sie sie wichtig? Zeigt Ihre Schrift Ihre Persönlichkeit? Oder mich würde zum Beispiel interessieren, freuen Sie sich mehr über eine Postkarte aus dem Urlaub? Oder doch, wenn jetzt gut leserlich und gleich mit einem Foto versehen, eine WhatsApp oder eine Threema-Meldung kommt, was ist Ihnen da lieber? Erzählen Sie uns davon unter der 0800 2254 2254. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns allerdings keinen Brief handschriftlich. Das wäre zu spät. Eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wann haben Sie den letzten Brief geschrieben? Was schreiben Sie überhaupt noch mit der Hand? Außer vielleicht Einkaufszettel und To-Do-Listen. Die Frage, die gebe ich nämlich auch gleich weiter an unsere Gäste. Und das ist Susanne Dorendorf. Sie ist Handschriftencoach. Was das ist, erfahren wir noch im Laufe der Sendung. Aber jetzt erstmal, Frau Dorendorf, schreiben Sie noch mehr als Einkaufszettel mit der Hand?
Ich schreibe überhaupt keinen Einkaufszettel mit der Hand. Aha. Meine Handschrift und das analoge Schreiben sind seit über 30 Jahren mein Beruf. Mhm. Ja, und ich arbeite zusammen mit dem ersten deutschen Handschriftpsychologen, der die gebrochenen Kinder wieder aufrichtet.
Die gebrochenen Kinder wieder aufrichtet. Oh, oh, da genau. Sind wir ja schon mittendrin im Thema und wissen immer noch nicht, was eigentlich Frau Dorendorf alles vielleicht mit der Hand schreibt. Aber Frau Maria Anna Schulze-Brüning, Lehrerin und Sachbuchautorin, die wird es uns vielleicht verraten. Frau Schulze-Brüning, was schreiben Sie mit der Hand? Außer Einkaufszettel, sage ich jetzt mal.
Also in der Schule brauche ich natürlich die Handschrift ständig, um Gesprächsnotizen zu machen, um im Unterricht etwas mitzuschreiben. Und ich brauche es natürlich auch, um Arbeitsblätter oder andere Sachen zu strukturieren. Wenn ich zum Beispiel einen Artikel für eine Zeitung schreibe oder etwas anderes mache, dann beginne ich das mit der Hand zu strukturieren, weil ich das im Raum anordnen kann und mache dann den Fließtext, den ich natürlich in Bruchstücken auch mit Textbausteinen aus dem PC verarbeite. Aber der Beginn ist bei der Handschrift.
Der Beginn ist bei der Handschrift.
Vielleicht. Und auf dem Papier.
Mit Stift und Papier sind wir heute unterwegs in den nächsten 2 Stunden hier im Gespräch. Ich werde von meiner Familie, wenn ich mal ganz ehrlich bin, immer ziemlich kritisiert. Ich würde unleserlich schreiben. Da ist auch was dran. Ja, ist richtig. Richtig zufrieden bin ich mit meiner Handschrift auch nicht. Aber Sie merken, ich schreibe mit der Hand. Also Notizen, Einkaufszettel natürlich, aber ich schreibe auch Briefe, ich schreibe auch noch Postkarten. Manchmal schreibe ich auch so erste Strukturen, wie wir das eben schon gehört haben von dem Gespräch, wie Frau Schulze-Brüning das gesagt hat, mache ich auch manchmal mit der Hand. Und ich möchte wissen, wie ist das bei Ihnen, bei unseren Hörerinnen und Hörern? Was bedeutet Ihnen Ihre Handschrift? Würde mich freuen, wenn vielleicht auch ein paar jüngere Leute, die sogenannten Digital Natives, erzählen, ob sie eigentlich noch einen Stift und Papier in die Hand nehmen. Und das können Sie alles machen unter der 0800 2254 2254. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und jetzt begrüße ich nochmal Frau Susanne Dorendorf, die sehr viel mit Schrift und Schrifttypen sich in ihrem Leben beschäftigt hat. In ihrem früheren war sie Grafikdesignerin. Und Sie sind, glaube ich, dann über dieses viele Beschäftigen mit der Schrift so richtig zur Handschrift gekommen. Habe ich das richtig interpretiert?
Ja, ich habe auch Illustration studiert und habe die Möwe Jonathan illustriert, also 1989, ewig her. Und das war sehr erfolgreich und da haben mich Eltern angesprochen, ich sollte mich doch mal um die Schule kümmern und um die Handschriften der Kinder. Mhm. Und so bin ich im Grunde in dieses Gebiet hinübergewandert und bin aber beruflich, sonst noch schreibe ich auch für Werbeagenturen und so weiter.
Ich habe so gedacht, Schreibschrift wird ja meistens benutzt, also zum Beispiel, wenn es besonders schön werden soll, eine Hochzeitseinladung oder so. Nee, stimmt gar nicht?
Nein, die Schreibschrift ist, die lateinische Schreibschrift ist die Schrift der Gelehrten. Das ist die Schrift, die den Denkfluss anschiebt sozusagen. Hm. Und was Sie als Schönschrift benutzen möchten für Postkarten, das ist dann eigentlich dieses kalligrafische Schönschreiben. Das hat gar nichts mit dem Schreiben in der Schule zu tun.
Ah, na, mit dem Schreiben in der Schule nicht. Nee. Nein.
Ja,
ich meinte jetzt aber auch, wenn ich zum Beispiel eine Hochzeitseinladung schreibe, ich auch nicht in der Schule, sondern die kaufe ich gedruckt vielleicht und da steht dann so Einladung zur Vermählung in natürlich Schreibschrift drauf. Also immer, wenn es schön sein soll, wird geschrieben. Wenn Sie selber schreiben mit der Hand, genießen Sie diese Handbewegung, diesen Fluss? Sie haben, glaube ich, eben von Fluss gesprochen.
Ich kann Ihnen auch zu dieser Schreiberei einen Tipp geben. Fangen Sie gar nicht erst an, Ihre Handschrift schön zu schreiben, denn Sie nehmen ihr in dem Moment den natürlichen Ausdruck. Schreiben Sie lieber flott über, üben Sie den Text 2-3 Mal auf dem Schmierpapier und dann setzen Sie ihn flott auf diese Karte. Dann wird er wesentlich lebendiger, schöner und spricht.
Also nicht Schönschrift üben. Ist das etwas, Sie sind ja Handschriftencoach. Also kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nichts drunter vorstellen. Oh, was macht ein Handschriftencoach?
Der Handschriftcoach betreut die Menschen, die in der Grundschule geschädigt wurden. Da haben wir 30 Millionen davon. Jungs und Männer von 5 bis 55.
Die von der Grundschule, über Grundschule sprechen wir gleich mit Frau Schulze-Brüning. Die ist nämlich Lehrerin und kann uns da genaueren Einblick geben. Und Sie haben aber nicht mit unbedingt nur mit Kindern zu tun, sondern auch mit Erwachsenen, die unzufrieden sind mit ihrer Schrift.
Mit dem gesamten Spektrum. Ja, die wurden. Es sind aber alle, auch die Erwachsenen, das sind halt Grundschulgeschädigte, weil in der Schule das Schreiben nicht mehr unterrichtet wird. Aber da komme ich später noch drauf. Die kommen ja und sehr beliebt ist eben auch dieses Unterschrift, die Unterschriftdesign kann man es nicht nennen, aber ich coache die Menschen oder Männer sind das überwiegend, die gerne eine neue Unterschrift haben, weil sie meistens noch Relikte aus der Pubertät ausüben, sagen wir mal jetzt.
Stimmt, wenn man den ersten Pass unterschreiben muss oder einen Führerschein oder so, ist man 16, 18, ne, sowas?
Genau.
Man hat da irgendwie sich das so angewöhnt und die Unterschrift schreibe ich dann mit 40 immer noch.
Und da Männer lernen halt, also Jungs lernen anders als Mädchen und die Männer haben meistens auch noch eine recht kindliche Schrift oder sie schreiben eben auch in Druckschrift. Und neulich hatte ich einen 55-jährigen Mann, den fand ich ganz toll, der sagte, ich möchte mit meiner Handschrift nicht in die Kiste springen.
Und was machen Sie jetzt? Also wie lernt der denn dann eine andere
Schrift? Ich habe vor 20 Jahren einen, der lernt die normale lateinische Schreibschrift, die eben halt wirklich unserem Gedankenfluss entspricht. Ich habe vor 20 Jahren eine Schreiblernmethode entwickelt, die so gut funktioniert, dass ab 10 Jahren die Jungs und Männer dann innerhalb von 2 Monaten, 6 bis 8 Wochen können die fließend schreiben. Das ist also mein, ich bin darin auch sozusagen die Einzige, die das macht.
Sehe ich schon zu Hause die Eltern aufspringen.
Ja.
Susanne Dorendorf, jetzt haben wir aber auch noch eine Expertin, die tatsächlich mit Schülerinnen und Schülern tagtäglich zu tun hat. Maria-Anna Schulze-Brüning ist Lehrerin für Kunst und Französisch an der Gesamtschule in Hamm. Und sie hat als Lehrerin mit dem Anfang quasi des Schrifterwerbs zu tun, Frau Schulze-Brüning.
Nein, das habe ich nicht.
Ich
bin Lehrerin an einer weiterführenden Schule.
Genau, aber Sie sehen, was am Anfang passiert ist. Wie leicht fällt es Kindern, mit der Hand zu schreiben? Was sehen Sie da?
Also die Fünftklässler schreiben oft wie Erstklässler. Und mir ist das vor 10, 12 Jahren aufgefallen, als in einer Klasse plötzlich 6 oder 7 Jungen waren, die nicht schreiben konnten, also nicht leserlich und sich auch quasi die Finger dabei abbrachen. Und dann bin ich angefangen und habe untersucht, wie viele Kinder sind das eigentlich? Und an unserer 6-zügigen Schule waren es allein schon über 30 Jungen, die nicht schreiben konnten. Das heißt, in der Grundschule fällt das gar nicht so auf, wenn da mal 1, 2 Kinder sind, die nicht so gut schreiben. Dann sagt man sich vielleicht, okay, das sind ein bisschen Entwicklungsverzögerungen. Aber wenn dann in einer 6-zügigen Schule eine ganze Schulklasse voller Jungen an der Handschrift scheitert und das Arbeitsmedium nicht zur Verfügung hat, dann ist das schon ein Alarmzeichen, so wie natürlich auch die Untersuchung des Lehrerverbandes durch die reine Befragung auch ergeben haben, dass es erschreckend viele Schüler sind, die nicht schreiben können.
Wenn Sie jetzt sagen, die nicht schreiben können, heißt das, die können nicht flüssig eine Schreibschrift schreiben oder kriegen die keine
Schreibschrift? Von Schreibschrift reden wir schon gar nicht mehr. Also mehr als 50% aller Kinder heute haben überhaupt keine Vorstellung mehr von der Schreibschrift und sie können sie auch nicht lesen. Sondern es geht darum, dass sie das Medium Handschrift in der Schule nicht nutzen können. Sie können sich keine Vokabelliste abschreiben und nach dieser Vokabelliste Vokabeln lernen. Und selbst wenn sie richtig beherrschen, können sie nicht so zu Papier bringen, dass der Vokabeltest richtig gewertet werden kann. wenn es darum geht, Aufsätze zu schreiben, längere Texte zu schreiben, etwas von der Tafel abzuschreiben, scheitern ganz viele Kinder. Und es liegt dann nur an der Handschrift und nicht an den Gedanken, die eigentlich wohl da wären.
Und jetzt frage ich Sie mal, warum ist denn das eigentlich so wichtig, mit der Hand zu schreiben und nicht beispielsweise gleich auf dem Tablet zu tippen?
Wenn es um den Erstschrifterwerb geht, der muss über den Körper laufen. Die Tastatur ist ja eine reine Zeigefunktion. Die Kinder müssen ja erstmal den Buchstaben formen. Die Kinder müssen, die Erfahrung läuft über den Körper, sich etwas einverleiben zum Beispiel, drückt das ja aus, oder in Fleisch und Blut übergehen. Das heißt, sie setzen Kinder ja auch nicht auf ein Bobbycar, bevor sie laufen können, sondern sie müssen erst einmal erfahren, wie der Buchstabe geschrieben wird, wie er läuft. Und am PC selbst bleiben die Buchstaben auch alle vereinzelt. Wir kommen vielleicht noch drauf, damit hat das Orthographieproblem auch zu tun. Also diese reine Zeigefunktion ist nicht geeignet für den Erstschrifterwerb, weil sich auch keine motorischen Gedächtnisabläufe dadurch einprägen.
Also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese 12 Hirnareale, 30 Muskeln, 17 Gelenke, das ist wichtig, dass die alle irgendwie mal in Fahrt kommen, um überhaupt zu begreifen, was Schrift, was Sprache, was Buchstaben sind?
Genau. Und dadurch, dass man halt die Schriftdidaktik ganz aus der Grundschulausbildung herausgenommen hat, findet sie auch nicht mehr statt. Das heißt, die Kinder sind sofort alleingelassen mit allen Groß- und Kleinbuchstaben und malen sie irgendwie ab. Und genau das sehe ich in Klasse 5. Mhm. Da gibt es also immer noch ganz viele Kinder, die kringeln ein A doppelt und machen einen Strich dran. Das D ist eine spiegelverkehrte 6. Ein K, das sind 4 Linien, die aufeinander zulaufen bei manchen. Die beginnen außen und werden aufeinander zugesteuert. Und das in Klasse 5. Mhm. Das ist eigentlich unglaublich.
Jetzt wollen wir diese 2 Stunden nicht nur mit Schulbashing verbringen, sondern vor allem mit der Schreibschrift und ihrem Sinn und ihrem, ob noch Sinn oder nicht, mit dem Computer. Haben sich ja jetzt eindeutig geäußert. Wie vermitteln Sie denn den Kindern, dass das Schreiben Spaß machen kann?
Also die Kinder sind erstaunlich begeistert, wenn es darum geht, Schreibschriftübungen zu machen. Alle Kinder bekommen bei uns ein Schreibschrifttraining. Und selbst wenn sie keine Schreibschrift gelernt haben, haben sie an diesen Grundbewegungen des Schreibens, an der Girlandenbewegung und an einer Schleifenbewegung, haben sie Freude. Und sie sehen auch, dass sie dann gleichmäßiger schreiben können, wenn sie nicht immer einen neuen Ansatzpunkt für den Buchstaben suchen müssen.
Wenn das aneinander gehängt ist.
Mhm. Ja. Also das ist nicht das Problem. Die Kinder sind in Klasse 5, wenn die ein Schrifttraining bearbeiten, beschäftigen sich zum allerersten Mal oft nur mit ihrer Schrift. Sie haben ja sonst immer nur im Verlaufe des Textformulierens geschrieben, so nach dem Motto, dann entwickelt sich die Handschrift schon irgendwie von selbst. Also, weil eben das selbstverantwortete und eigentätige Lernen das Dogma der Pädagogik ist. Und das wird auch auf eine Kulturtechnik wie das Schreiben angewandt.
Sagt Susanne Dorndorf, sagt Anna-Maria Schulze-Brüning und Zustimmung auch von Susanne Dorndorf. Es geht um Handschrift in dieser Stunde hier unter der 0800 2254 2254 hat uns Elise Kowski angerufen. Frau Kowski, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Schreiben Sie mit der Hand?
Ja, ich schreibe mit der Hand. Ich schreibe ziemlich viel. Ich habe festgestellt, dass meine Handschrift etwas zitterlich wird, auch wenn ich mir große Mühe gebe. Ich werde jetzt in wenigen Wochen 85 und vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen. Aber ich wollte Ihnen was Witziges erzählen, was ich jahrelang vergessen hatte, was mir eben eingefallen ist. Ja. Ich bin 1943 eingeschult worden. Wir waren in so einem kleinen Dorf vor Berlin irgendwo evakuiert und ich habe schreiben gelernt auf einer Schiefertafel mit Kreide. Und dann saß ich zu Hause und musste immer üben. Und immer, wenn ich dachte, jetzt ist die Tafel voll, dann kam Mutter und hat alles wieder weggewischt. Und ich musste nochmal von vorne anfangen. Das ging stundenlang so. Ich wollte es nur einfach erzählen, weil ich das so witzig fand mit der Kreide auf der Tafel. Das ist zum Üben gar nicht mal so schlecht. Und eben fällt mir ein, vielleicht ist es ja auch ein bisschen nachhaltig.
Ja, gute Gedanken, die Sie da formulieren, Frau Kowski. Die kann ich gleich mal jetzt zum Abschluss dieser ersten Runde an Frau Dorendorf vielleicht weitergeben.
Ja,
Schreiben mit der Kreide. Das ist ja noch was ganz anderes.
Ja,
oder?
Dazu gibt es etwas Analoges, das ist mir sofort eingefallen. Und zwar ist das Schreiben mit der Hand auf dem Tablet. Das ist etwas, was ich außerordentlich erfreulich finde natürlich. Es wird also der Computer nicht nur zum Tippen benutzt, nicht nur die Tastatur, sondern das Schreiben auch, also die Handschrift auch. Es werden Tablet-Oberflächen entwickelt, die eine Papierhaptik haben, sodass das wirklich richtig gut geht.
Dass man sich da auch wieder irgendwie dran erinnert,
genau.
Irgendwie tatsächlich mit Stift und eben auf einem Untergrund zu schreiben. Frau Kowski sprach noch etwas an, nämlich, dass die Schrift zittrig wird im Alter.
Ja.
Kann sie dagegen antrainieren?
Ich glaube nicht, in dem Alter ist das wohl offensichtlich so. Ja, also das ist halt wirklich einfach so. Vielleicht können Sie ein bisschen langsamer schreiben, aber tun Sie es zumindest wirklich einfach. Schreiben Sie auch Tagebuch oder sowas?
Ja, zeitweise. Aber ich habe mir angewöhnt, schon früher immer, wenn mich was bedrückt oder belastet hat, dann habe ich Briefe geschrieben, die ich einfach nicht abgeschickt habe.
So, das ist ja auch praktisch. Aber Sie können auch zeichnen. Also wenn Sie einen Stift nehmen und gerade Striche oder eben zeichnende Striche machen, das hilft auch schon gegen das etwas
zittrige. Zeichnen das ist nicht so geil. Aber ich weiß, die Empfänger meiner Post freuen sich empfinden es nicht so. Das ist dann wahrscheinlich. Und ich habe ein sehr gutes Schreibgerät.
Und Sie haben uns vor allem gezeigt, dass Schreiben über viele Jahrzehnte hinweg mit der Hand schreiben Spaß machen kann. Frau Kowski, vielen, vielen, vielen Dank für diesen Beitrag hier am Anfang unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Matthias Semm ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen, Herr Semm.
Guten Morgen, hallo.
Wie steht es bei Ihnen mit dem Schreiben, mit Stift und Papier?
Na, schon auch Einkaufszettel. Wenn man Texte bekommt, macht man sich manchmal auch Notizen dran. Ich habe aber vier Leitgedanken zu diesem Thema, die ich mal, wenn ich darf, sagen möchte. Ich habe mir diese auch auf dem Zettel mit Hand geschrieben.
Mhm, gut.
Und zwar hat eine der Damen vorhin schon gesagt, dass es was mit Handschrift, die krakeliger geworden ist und so weiter. Ein wichtiger Gedanke ist der Memory-Effekt, von der Hand in den Kopf. Mhm. Wenn Sie es aufschreiben, können Sie sich Sachen oft schneller merken oder auch gleich auf den ersten Blick schon merken. Früher gab es auch Schönschrift. Das ist sehr wichtig, wie Sie schon sagte, mit den großen und kleinen Buchstaben.
Mhm.
Der zweite Gedanke ist, es ist eine Notfalllösung. Was machen Sie, wenn Sie Stromausfall haben? Wir wissen ja nicht, wie die Energieprobleme weitergehen und haben Stromausfall. Man muss immer mal was aufschreiben, das ist ganz gut. Drittens, es ist 100% sheetfrei. Also es wurde in Abiturprüfungen an Universitäten getestet, dass die Leute das tippen können, ihre schriftlichen Prüfungen. Man findet dann immer mal eine Möglichkeit, zum Beispiel über ein bisschen kleine Hackattacken, in Anführungsstrichen Hackattacken, dass die Leute sich die Lösung dann geben lassen. Und manchmal vergisst man das Dokument zu speichern, dann ist die ganze Arbeit futsch. Wenn man es von Hand aufschreibt, ist das so nicht. Und das Letzte, es ist auch eine gewisse Tradition in bestimmten Kulturkreisen, Religionen, im Judentum zum Beispiel, wenn sie eine Torah-Rolle schreiben, muss die von Hand geschrieben werden. Aus der Tradition heraus, da muss auch sehr genau und sehr deutlich geschrieben werden, sonst ist die ganze Rolle futsch. Das sind so die vier Aspekte, die mir eingefallen sind.
Und Sie schreiben also, Sie sagen, Sie arbeiten mit Texten, aber Sie tippen dann Texte auch und schreiben dann.
Also wenn ich kann, tippe ich einfach, weil es auch ein bisschen leserlicher manchmal ist. Denn wenn man ich musste in meinem Leben schon sehr viel schreiben. Man kriegt dann im Laufe der Zeit so eine Doktorschrift rein, die nicht unbedingt jeder lesen kann. Aber ich schreibe natürlich auch von Hand, wenn es irgendwie geht.
Mhm. Frau Schulz-Brüning, eben wurde ein Punkt angesprochen, nämlich, dass die in Prüfungen, dass da auf Papier mit Stift geschrieben wird. Ist das in der Schule eigentlich in jeder Arbeit auf jeden Fall noch so oder wird an Ihrer Schule auch schon getippt?
Nein, Klausuren werden mit der Hand geschrieben und
bis
gerade
zum
in der
Abitur.
Oberstufe wird oft zum Problem, gerade in der Oberstufe, wo es um lange Texte geht.
Weil dann die Hand wehtut?
Ja, weil sie einfach das Pensum nicht schaffen. Ich bekomme auch teilweise Zuschriften von Studenten, vorwiegend Jurastudenten, die sagen, ich weiß alles, aber ich kriege es nicht zu Papier in der vorgegebenen Zeit.
Aber getippt bekämen Sie es?
Das weiß ich nicht. Es wird aber handschriftlich verlangt.
Der Memory-Effekt, den finde ich noch ganz interessant, den Herr Semm eben angesprochen hat. Also was durch die Hand ging, geht auch schneller in den Kopf. Ich frage mich immer, ob das vielleicht bei uns so ist. Also wir drei auf jeden Fall, Herr Semm weiß ich jetzt nicht, Ihr alter Herr Semm kenne ich nicht. Aber ich habe natürlich nicht mit dem Computer angefangen, aber die Kinder, die jetzt mit Computer quasi aufwachsen, diese Digital Natives, ob die vielleicht mit dem Tippen genauso das Ganze ins Hirn bekommen?
Darf ich was dazu sagen? Kurz?
Ja.
Also es fällt zum Beispiel auf, dass Menschen, die relativ früh mit dem Tippen anfangen, deutlich mehr Rechtschreibfehler und Grammatikfehler machen. Ich bekomme heutzutage immer noch Geschäftsbriefe von Leuten Anfang 20, die voller Rechtschreibfehler sind, weil man vor allem auch die Grammatik wirklich lernt durch die gezielte Kommasetzung von Hand und das langsame Schreiben. Und gerade wenn sie zum Beispiel jetzt Kyrillisch, Hebräisch, Arabisch schreiben lernen, ist es ganz wichtig, von Anfang an vernünftig zu schreiben, denn da kann ein schräg gestellter Buchstabe auch ein anderes Wort bedeuten.
Frau Schulze-Brüning, Sie wollten da, glaube ich, auch eben noch was zu sagen.
Ja, ich habe eine Umfrage gemacht bei mehreren hundert Zehntklässlern, wie sie zur Handschrift stehen und zum digitalen Schreiben. Einhellig sagten die Schüler, wir können auf die Handschrift nicht verzichten. Wörtlich, wenn ich mit der Hand schreibe, dann weiß ich schon die Hälfte. Ja, also die junge Generation ist sich dessen durchaus bewusst.
Frau Dorinder?
Da ist sich nicht nur die junge Generation dessen bewusst, sondern jeder Neurobiologe sagt es. Und es gibt darüber auch schon mehrere oder fast nahezu zahllose Studien, die bestätigen, dass das Handgeschriebene oben nachhaltig geschaltet wird, also oben in der Birne. Und das, was auf die Tastatur getippt wird, kommt gar nicht erst da oben an. Also wir behalten das, was wir mit der Hand schreiben, 1:1.
Kommt gar nicht erst da oben an. Da würde ich ein wirkliches großes Fragezeichen setzen, weil ich dann mich auch beobachte, es kommt schon oben an, wenn ich was tippe.
Aber nicht nachhaltig,
sagt hier Susanne Dorendorf, Handschriftcoach, Mariana Schulze-Brüning, Lehrerin. Und wir haben am Telefon, Dankeschön, Herr Semm, übrigens für Ihren Anruf und für die 4 Punkte, die Gedanken zur Handschrift von Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße am Telefon Lena Lederer. Schönen guten Morgen, Frau Lederer.
Guten Morgen.
Das Thema Handschrift, wie ist das bei Ihnen im Leben verankert?
Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich schreibe total gerne mit der Hand und ich habe auch Füller noch und schreibe gerne Briefe und ich kriege auch lieber Briefe als E-Mails. Ich finde das einfach persönlicher. Aber ich habe in den letzten 4 Jahren ordentlich umdenken müssen, weil ich habe nämlich 2 Söhne, 7 und 10 Jahre, und die haben beide ADHS. Mhm. Mein Großer hat das relativ heftig und der schreibt bis heute nicht wirklich Schreibschrift. Der ist Mitte 4. Klasse. Ist ganz, ganz schwierig. Aber nicht, weil man sich nicht mit ihm zusammen hinsetzt. Der hat ein wahnsinniges Problem, da einen Einstieg zu kriegen. Er wird einfach länger brauchen, glaube ich. Irgendwann wird es auch noch, wird er das auch noch überwinden. Aber der hat eine Leserechtschreibschwäche und ADHS. Der hat eine Lerntherapie gemacht. Ich habe mich wahnsinnig viel mit ihm hingesetzt. Der hat eine super Entwicklung gemacht. Und wird jetzt auch aufs Gymnasium gehen, aber das ist dann ein anderes Thema, also der Zugang zur Schreibschrift. Und wenn ich darüber nachdenke, wir haben jetzt gerade, weil es um das Thema weiterführende Schule ging, lange überlegt, ob er besser in der Stadtteilschule, ich wohne in Hamburg, oder im Gymnasium aufgehoben ist, und haben in dem Zug auch nochmal so einen IQ-Test gemacht, jetzt wo er die vielen Therapien gemacht hat und mit Medikamenten unterstützt wird. Und er hat einen unheimlich hohen IQ. Ich glaube, der wäre woanders nicht gut aufgehoben.
Die Frage ist jetzt, Sie haben das Gefühl, dass es vor allem an diesem mit der Hand schreiben.
Ja, das steht ihm total im Weg. Es liegt am mit der Hand schreiben und lange Texte mit der Hand schreiben. Rein von seinem Intellekt her hat er überhaupt kein Problem. Der liest jetzt schon Texte über Physik und sowas.
Das heißt, diese
Assistenzen, die hier gerade so, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen im Verruf sind. Ich bin heilfroh, dass es die gibt. Wenn der als Nachteilsausgleich in der Schule ein Tablet hingestellt bekommt und seine Texte einfach diktieren darf, dann muss er die Grammatik und die Rechtschreibung ja nochmal kontrollieren. Es ist ja nicht so, dass diese Sprachassistenzprogramme so gut funktionieren. Wenn er sagt dann kann es auch mal sein, dass da steht ihm. Er muss es nochmal durchlesen, Er muss sich überlegen, ist das richtig, hat es das richtig erkannt.
Ja.
Aber es ermöglicht ihm, dass er auch ein Referat schreiben kann.
Ja, Frau Lederer, jetzt lassen Sie uns mal ganz kurz vielleicht Frau Schulze-Brüning darauf reagieren als Lehrerin.
Ich möchte auch gerne was zu sagen.
Ja, Frau Dorendorf, Sie auch, Frau Schulze.
Lassen Sie ruhig Frau Dorendorf erstmal antworten.
Ja, gerne. Ich habe ja mit den Kindern vom achten Schuljahr an zu tun, vom achten Lebensjahr an, also den Kindern in der Grundschule. Da müssen wir jetzt doch nochmal genau drauf zurückkommen. Die Kinder lernen in der Schule nicht mehr schreiben. Dieses, was ich Ihnen jetzt sage, es glaubt man nicht. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt. Der Schreibunterricht wurde schon 1969 ersatzlos gestrichen und die Schreibschrift, die lateinische Schreibschrift aus dem Unterricht genommen. Es haben nicht alle Schulen mitgemacht, aber inzwischen ist es inzwischen soweit. Die Lehrer werden im Schreiben nicht ausgebildet und aus dem Grunde kommt es zu diesen Kollisionen in der Grundschule. Die Kinder müssen sich die Druckschrift selbst beibringen.
Wobei Frau Lehrer was anderes gesagt hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ihr Sohn hat Unterstützung bekommen und da geht es jetzt tatsächlich darum.
Ja, von ihr selbst. Nicht von den Lehrern.
Aber wenn ich dazu was sagen darf?
Bitte.
Er hat zunächst die Druckschrift gelernt. Mhm. Ob die Druckschrift richtig funktioniert, ob sie bewegungsrichtig von oben nach unten, von links nach rechts geschrieben wird, das steht erstmal schon nicht fest. Das wird manchmal nicht kontrolliert. Die Krux ist aber, wenn ich einmal einen Rhythmus habe, der von oben herab auf die Schreiblinie kommt und ich muss den in der Schreibschrift umstellen, wenn ich schon 2 Jahre Druckschrift geschrieben habe, das funktioniert nicht. Das gibt mehr Verunsicherung oft, als dass es die Kinder voranbringt, erst recht, wenn sie das sich mit Schreiblernheften selbst beibringen sollen. Also der Effekt der Schreibschrift kommt eigentlich nur zum Tragen, wenn die Schreibschrift auch tatsächlich die Erstschrift ist und die didaktische Reihenfolge stimmt einfach nicht. Also die Druckschrift bereitet die Schreibschrift nicht gut vor.
Frau Lederer, wie ist das bei Ihrem Sohn gewesen?
Also es wurde schon darauf geachtet, manche Sachen, also wie Sie gerade sagen, im richtigen Rhythmus, bei meinem großen Sohn, der war ja noch in der Schule. Das war noch vor Corona, ja. Da wurde schon drauf geachtet, aber manche Sachen gehen unter und da muss man auch die Lehrer in Schutz nehmen, weil wenn ich 20 Schüler habe, kann ich nicht bei jedem einzelnen Schüler nebendran stehen und gucken, ob der den Buchstaben auch in der richtigen Reihenfolge schreibt.
Doch, geht das nicht. Muss man.
Das muss man, ja.
Beim Schreiben lernen müssen die Kinder Buchstaben.
Lassen Sie Frau Lederer eben kurz ausreden.
Sorry.
Bei der Schere, ja, da sind teilweise 3, 4 Kinder drin, die gar kein Deutsch sprechen. Da ist das schwierig für den Lehrer. Wie soll der das bewerkstelligen? Das ist eine, aber da wurde noch mehr drauf geachtet. Die Druckbuchstaben funktionieren bei meinem großen Sohn auch in der richtigen Schreibweise. Mein kleiner Sohn war komplett im Homeschooling. Ich habe mir da größte Mühe gegeben. Ich bin alleinerziehend, ich habe zu Hause online unterrichtet, meine Schüler und 2 Kinder im Homeschooling gehabt. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und die haben auch keine großen Wissenslücken oder so. Aber mein kleiner Sohn, der schreibt zum Beispiel das E andersrum. Der fängt unten an und schreibt es dann nach oben. Ja. Und die Lehrer haben nur mit dem Schulterzucken gesagt, ja, das kriegt man nicht mehr raus.
Also
das
da bestätigen so Sie quasi die Beobachtungen, die unsere beiden ExpertInnen ja auch gesagt haben, Frau Dorendorf, Frau Schulze-Brüning. Frau Lederer, danke schön für die Schilderung dieses ja doch wirklich sehr, sehr großen Problems. Ich danke Ihnen.
Eins wollte ich noch ganz kurz sagen, weil das darf man nämlich nicht ganz vergessen. Die haben ein spezielles Paket, diese beiden Jungs von mir, aber in jeder Klasse mit 20 Leuten sitzen mindestens 5, die das gleiche Problem haben. Und die sind nicht alle diagnostiziert. Und darauf müsste man mal ein bisschen eingehen, finde ich.
Ein wichtiges Problem.
Darf ich noch was sagen?
Wenn Sie es kurz fassen, gerne.
Ganz kurz. Also ganz wichtig bei Kindern, die eigentlich nur Druckschrift schreiben, ist, dass sie wissen, dass alle Buchstaben exakt auf der Schreiblinie sitzen müssen. Das sagen mir manche, das wusste ich gar nicht, wie wichtig das ist, dass die Buchstaben alle auf der Linie sitzen. Auch ältere Schüler. Also da müssen sie sich wirklich darauf konzentrieren, dass die Schrift nicht dermaßen tanzt. Dann verkeilen die sich nämlich die Buchstaben und werden windschief.
Also ein wichtiger Hinweis, die Schreiblinie unten beachten. Frau Lederer, danke schön für Ihren Anruf hier bei uns in der Sendung. Es geht ums Hand mit der Hand schreiben und ich begrüße am Telefon Hella Obermeier. Frau Obermeier, schönen guten Tag.
Hallo, guten Morgen, ja.
Sie schreiben mit der Hand?
Ich schreibe mit der Hand, genau, und ich schreibe ganz viel mit der Hand. Ich schreibe leidenschaftlich gern mit der Hand, habe gestern gerade 4 Stunden hintereinander geschrieben.
4 Stunden hintereinander?
Ja, weil ich kleine Geschichten schreibe, meistens im Rückblick auf meine eigene Kindheit. Und gestern war die Geschichte halt, ein kleines Mädchen wünscht sich eine Schürze, denn ich bin jetzt 71 und da gehöre ich ja noch zu dem Jahrgang.
Die Schürzen getragen haben.
Die Schürzen getragen haben. Aber was ich sagen möchte, ist, wir hatten ja noch Schönschrift als Unterrichtsfach auf dem Zeugnis.
Und? Wie war das bei Ihnen?
Das war meine einzigst richtig gute Note. Die war hervorragend und die ist tatsächlich auch so geblieben. Ich habe zwischendurch versucht, auch mal meine Handschrift umzuändern, umzumodeln. Geht nicht. Ich bin nach wie vor in diesem Modus drin, klein zu schreiben, nach rechts orientiert zu schreiben und ganz sauber zu schreiben.
Frau Obermeier, warum wollten Sie denn Ihre Schrift umstellen?
Ich habe gedacht, dass die so kindlich aussieht. Die ist so geblieben.
Wie damals in der Schönschreibstunde.
Genau. Ja.
Frau Dorendorf, haben Sie das Problem öfter, dass Leute ihre Schrift umstellen wollen? Gibt es sowas öfter?
Das ist ein ganz normaler Vorgang.
Warum?
Also ja, das ist im Rahmen der der psychologischen Entwicklung. Also im Grunde ist es so, wir lernen ja zunächst erstmal das Schreiben. Und das, was Frau Obermeier als Schönschreibunterricht bezeichnet hat, das war im Grunde der ganz normale Schreiblernvorgang. Und dann während der Pubertät eigentlich beginnt es. Da fangen Mädchen und Jungs an, ihre Handschrift zu verändern und Mädchen treiben das meistens richtig weit. So. Ja, es ist schön. Und es können dann eben halt auch künstlerisch gestaltete, also Illustrationen entstehen. Also ich meine jetzt ausdrucksstarke Illustrationen, die kann man dann vielleicht manchmal nicht mehr lesen, aber sie sind besonders ausdrucksstark.
Also wenn dann die Schrift so ein bisschen künstlerisch aufgewertet oder umgemodelt wird. Ja. Frau Obermeier, bei Ihnen liegt es ja, also Sie sagen, schön schreiben, also leserlich schreiben. Die Leute, die von Ihnen Briefe bekommen, die freuen sich wahrscheinlich sehr darüber.
Die freuen sich und ich hätte gerne auch Schriftliches zurück, aber selbst von meinen 4 Kindern ist da, da kommt einfach die Freude, die ich gerne teilen würde, im Handschriftlichen, kommt nicht zurück. Das ist einfach, das geht schneller auf dem PC oder eben irgendwas schnell schicken, schon vorgedrucktes. Und das finde ich schon schade. Für mich ist es schade.
Ja, Frau Obermeier. Das kann ich gut nachvollziehen. Also dann teilen Sie weiter die Freude aus in Ihren Briefen und in Ihren Geschichten.
Ja.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja. Ja. Ach so, ich möchte. Nein, ich möchte nichts mehr sagen. Ich habe gesagt, wie gern ich schreibe.
Super.
Und das war mir ganz wichtig.
Frau Schulze-Brüning, ich glaube, Sie wollten noch etwas drauf
sagen. Es ist so, dass viele Jugendliche es heute so empfinden, die ja fast nur noch Druckschrift schreiben. Vor allen Dingen die Mädchen haben alle dieselbe Schrift, nämlich dick, bauchig, wenig Oberlängen, wenig Unterlängen. Und die empfinden das auch so, dass sie gar keine eigene Handschrift haben.
Haben sie auch nicht.
Meine Nichten sagten mir mal, als wir gemeinsam was für eine Familienfeier vorbereiteten, sagten sie zu meinen Schwestern und mir, ihr habt ja nur noch eine richtige Handschrift. Unsere Generation hat das ja gar nicht mehr. Und damit nimmt die Freude vielleicht auch ab am Schreiben, wenn ich mich selber nicht mehr erkenne in meiner Schrift.
Sich selber erkennen in der eigenen Handschrift. Ella Obermeier, unsere Hörerin hat es auf jeden Fall, die erkennt sich in ihrer Handschrift. Ich danke Ihnen für den Anruf und wünsche einen ganz besonders schönen Tag. Susanne Dorendorf, Maria Anna Schulze-Brüning sind hier unsere Expertinnen für Handschrift. In unserem heutigen Gespräch geht es nämlich um Handschrift in digitalen Zeiten. Überflüssig oder wichtig? Und da hat uns Jutta Schreuer geschrieben, ich schreibe persönlich Briefe und Karten mit der Hand und zwar mit dem Füllfederhalter zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu anderen besonderen Anlässen. Aber auch, wenn ich ein besonderes Anliegen habe, alles, was wichtig ist und meine Wertschätzung für die EmpfängerInnen ausdrücken soll. Darum auch sorgfältig ausgesuchte Karten und schönes Briefpapier. Und dann schreibt sie noch weiter, wir pflegen außerdem die englische Tradition an einem Band, alle Weihnachtskarten und Briefe aufzuhängen, die wir bekommen. Die meisten Freundinnen unseres Alters, ich bin Jahrgang 53, schreiben ebenfalls ihre Weihnachtspost mit der Hand. Und sie hat, schreibt sie, viel und oft geschrieben mit Brieffreundinnen Frankreich, Namibia während der Schulzeit. Brieffreundin aus Namibia hat mich auch mal besucht, als sie in Deutschland war. Also dieses ganze Schreiben zieht sich durch das ganze Leben. Während der Pandemie habe sie allerdings, außer eben zu Weihnachten und besonders persönlichen Anlässen, mit dem Freundeskreis über E-Mail-Kontakt gehalten und schicke zum Teil oder circa einmal monatlich eine Rundmail. Das ist eine Art persönliches Pandemietagebuch. Das jetzt also dann doch eher per E-Mail. Das ist die E-Mail von Jutta Schreuer. Tim, der dazu sein Alter schreibt, 29, hat uns geschrieben von der Ostsee aus Scharbeutz. Er sagt, ein tolles Thema. Für mich war die Handschrift lange Zeit keine Option, ehe ich angefangen habe, Tagebuch über meine Emotionen zu führen. Seitdem schreibe ich total gerne Briefe und auch regelmäßig, vielleicht sogar nur für mich selbst, über diese emotionale Welt. To-Do-Listen, Einkaufszettel dagegen landen im Handy, weil es praktischer ist und Ressourcen spart. Also Emotionen und Schreiben scheint ganz wichtig zu sein, Frau Dorendorf. Emotionen, ja. Also diese schönen Briefe, die das Gefühl ausdrücken, die werden lieber mit der Hand geschrieben, auch von also 30-Jährigen.
Ja, wobei ich, er hat es eigentlich sehr gut formuliert, Schreiben, das Schreiben mit der Hand, und ich meine hier natürlich nicht die Druckschrift, sondern tatsächlich wirklich die Schreibschrift, diese Fließschrift, das ist in hundertprozentiger Selbstwahrnehmung. Es geht um Selbstwahrnehmung. Und da die Handschrift über fünf ganz spezielle Eigenschaften verfügt, nämlich sie ist authentisch, spontan, emotional, sehr emotional, intuitiv und asymmetrisch. So, diese Eigenschaften hat keine andere. Vor allen Dingen das sogenannte Schönschreiben und die Kalligrafie haben diese Eigenschaften nicht. Und wer sich vor allen Dingen der Authentizität und der Emotionalität der Handschrift bewusst wird, der ist eben halt auch tiefer im Schreibprozess. Der liefert sich mehr an seine Handschrift aus, und gerade beim Tagebuchschreiben ist das extrem wichtig. Also selbst wenn Sie, was ich vorhin sagte, wenn Sie eine Weihnachtskarte schreiben, schreiben Sie einfach drauf los. Es ist für Sie auch viel entspannter, als wenn man immer sich hinsetzt und zu Weihnachten schöne Karten schreibt, aber es war lästig.
Also wenn Sie so das Authentische betonen, dann ist das eigentlich ein Plädoyer gegen die Schönschrift?
Auf jeden Fall.
Weil es besser
schön ist Gefängnis. Also Sie setzen sich hin und wollen schön schreiben und dann fangen Sie an zu zittern oder verlieren einen Buchstaben. Schreiben Sie sich kurz frei, also beim Tagebuchschreiben ist es natürlich nicht nötig, ich mache das selber auch, aber gerade wenn ich emotionale, authentische Schriftzüge zum Beispiel für die Werbung schreiben muss, schreibe ich immer fast 30, 40, 50 Mal erstmal nur so aufs Papier, und dann ist die
richtige Schrift drin, sozusagen.
Ja, sie haben ihren Ausdruck, dieser Selbstausdruck, der ist das Entscheidende für die Handschrift. Die Handschrift ist der einzige materialisierbare Ausdruck, den der Mensch hat. Also wir haben den Gesichtsausdruck, den Augenausdruck, Tanzen. Dies ist alles flüchtig, nur die Handschrift ist wirklich spontan fixierbar.
Das sagt hier Susanne Dorendorf, Handschrift-Coach. Am Telefon haben wir jetzt Stefanie Springmann. Frau Springmann, schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen. Ich bin eine Frau und habe trotzdem eine fürchterliche Handschrift.
Es war schon widerspricht sie nicht, ich auch.
In der Grundschule hat meine Großmutter gesagt, meine Handschrift sieht aus, als ob ein Tintenfass umgefallen ist und ein Hahn durchgelaufen.
Davon wird die aber nicht besser.
Frau Dorendorf, lassen wir uns mal von Frau Springmann ihre Geschichte erzählen.
Und da ist es so, ich habe die ganzen Jahre immer versucht, meine Schrift zu verbessern. Ich habe mir allen Ernstes solche Sprachlehrhefte geholt, also Schreiblehrhefte, als ich schon längstens im Beruf stand, weil ich meine Schrift einfach fürchterlich fand. Mhm. Ich schreibe Tagebuch und ich schreibe Briefe, aber nur mit Linienblatt, weil ich nicht in der Lage bin, in einer Reihe zu schreiben. Postkarten ist ganz schwierig, und ich ärgere mich darüber immer noch, obwohl ich mittlerweile nun schon ein paar Tage älter bin, also 58, dass die Handschrift aller meiner Mühe und aller meiner Versuche völlig trotzt und immer noch hässlich bleibt.
Und was meinen Sie denn, wie behelfen Sie sich? Sie tippen dann jetzt, oder?
Also das Tolle ist, ich hatte eine Lehrerin, die in der 8. Klasse, das war in den 70ern, festgestellt hat, dass wir alle so fürchterliche Handschriften hatten, und die hat für die ganze Klasse einen Schreibmaschinenkurs organisiert.
Und dann haben Sie das alles, also dann durften Sie in der Schule tippen?
Genau, wir haben fast alle getippt. Und unsere Lehrerin war erleichtert, weil sie die Arbeiten endlich lesen konnte.
Eine Idee hier von unserer Hörerin Stefanie Sprinkmann, also in den Raum geworfen, Schreibmaschinenkurse. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie leiden trotzdem noch darunter, dass Sie
eine... Ich hätte gerne schöne Schrift. Ich hätte aber mit allen Übungen hat das nicht funktioniert. Und ich kam mir auch ein bisschen affig vor, dass ich mit diesen Schwingübungen versucht habe.
Ja, das muss man ja nicht machen.
Also, die Geschichte von Stefanie Sprinkmann mit der Schrift. Am Ende waren es dann doch Schreibmaschinenkurse. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf hier unter der 0800 2254 2254 oder als E-Mail-Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Und da haben wir eine ganze Menge E-Mails bekommen. Zum Beispiel fragt uns Monika Osberghaus aus Leipzig, die uns erzählt, ich sammle Einkaufszettel. Leider werden es immer weniger und interpretiere sie. Das heißt, sie schreibt kleine Geschichten, denkt sich kleine Geschichten aus, wer sie wohl mit welchen Hintergründen geschrieben hat, diese Einkaufszettel, die sie gefunden hat. Einkaufszettel sind ja fast die letzten Dinge, schreibt sie, die noch im Alltag mit der Hand geschrieben werden. Einkaufszettel sind das Morgengesicht der Handschrift, hätte einmal eine Graphologin zu ihr gesagt. Und deshalb stellt sie sich die Frage und auch uns, was sie gerne wüsste, gibt es ein ernstzunehmendes Buch über Graphologie? Ist das überhaupt eine ernstzunehmende Wissenschaft? Frau Dorendorf, Graphologie, eine ernstzunehmende Wissenschaft, was würden Sie unserer Hörerin sagen?
Ja, Frau Osberghaus, die Graphologie ist leider nicht ernst zu nehmen und es war auch noch nie eine Wissenschaft. Es hat immer wieder von dem Herrn Clark zum Beispiel eine große Abhandlung geschrieben und es ist leider auch bezeichnenderweise von den Nazis benutzt worden als Kriterium zur Selektierung. Aber es ist so, dass wir von Handschriften etwas erkennen können, aus den Handschriften erkennen können. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Handschrift eines Menschen sowohl Eindruck ist, den sie macht, als auch Ausdruck, den derjenige hineinlegt. Also der Betrachter und der Schreiber, der beurteilt sie ja unterschiedlich. Und es gibt also die Unterschrift, die Handschrift fällt ja zum Teil links geneigt, gerade oder rechts geneigt aus. Das sind alles Bewertungskriterien. Aber am schlimmsten ist es eigentlich, und das ist im Grunde jetzt dann auch logisch, was die Kinder, welche Schrift die Kinder in der Schule lernen. Also die Erstprägung ist hier jetzt in diesem Fall ja die Druckschrift. Dann kommt aber leider auch noch diese vereinfachte Ausgangsschrift, diese, ich nenne sie immer die EKG-Schrift, die man überhaupt nicht mehr lesen kann. Das hat nichts mit dem Charakter zu tun.
Gar nichts. Die Frage war, ernstzunehmendes Buch über Graphologie.
Ja, gibt es nicht.
Und keine ernstzunehmende Wissenschaft.
Ja.
Das ist die Antwort hier von Susanne Dorendorf. Unser Hörer Bernd Rudolf fragt uns oder erzählt uns, ich habe als Lesepate derzeit mit einem 10-jährigen Jungen aus Somalia zu tun. Beim Schreiben hat er Schwierigkeiten mit der Größe der Buchstaben, schreibt Großbuchstaben oft klein und umgekehrt. Kann es sein, dass das mit der möglicherweise arabischen Tradition zu tun hat? Welche Hilfe kann ich ihm geben? Frau Schulze-Brüning, haben Sie eine...
Also das ist eine Erfahrung, die ich schon von Grundschulkollegen und von anderen Kollegen gehört habe, dass die Orientierung von rechts nach links der arabischen Schrift unserer Schriftorientierung natürlich genau entgegenläuft. Und Kinder, die parallel muttersprachlichen Unterricht haben oder in der Koranschule gleichzeitig Arabisch lernen, das funktioniert in der Regel nicht. Also mir hat jemand gesagt, ich habe dann darum gebeten, doch bitte für ein Jahr den muttersprachlichen Unterricht auszusetzen, damit erst die eine Schriftform greifen kann. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und das hat nämlich auch Auswirkungen aufs Lesen nachher, dass beim Lesen die Buchstaben auch vertauscht werden, falsch rum gelesen wird. Also das ist ein Riesenproblem, die beiden Schriftarten irgendwie in Einklang zu bringen.
Also ein Problem, was Herr Rudolf in seiner Praxis als Lesepate eben auch schon bemerkt hat. Michael Mühlbauer aus München fragt, gibt es einen Unterschied zwischen handausgeführter Druckschrift und Schreibschrift? Ich schreibe als Ingenieur sehr viel mit der Hand, aber meistens als Druckbuchstaben. Frau Dorendorf.
Die Frage ist jetzt, ob es einen Unterschied, können Sie bitte nochmal wiederholen?
Gibt es einen Unterschied? Einen Unterschied zwischen handausgeführter Druckschrift und Schreibschrift? Ich glaube, er meint, Schreibschrift ist die verbundene.
Ach jetzt, ja natürlich, ich dachte, ja okay. Ja, die Druckschrift ist, die Druckschrift schreddert ihre Gedanken. Sie müssen Buchstabe für Buchstabe sich immer wieder zurückholen aus den Gedanken und Buchstabe für Buchstabe aneinander rein. Die Schreibschrift, ich spreche hier jetzt von der lateinischen Schreibschrift, Schreibschrift, wo die Buchstaben ineinander übergehen, diese klassische Schreibschrift, die folgt dem Gedankenfluss und das ist die Aufgabe des Schreibens.
Anne Fischer fragt, inwieweit ist Handschrift vererbbar? Meines Vaters und Schwesters Handschrift ähneln sich so sehr. Gibt es sowas? Was meinen Sie?
Ja, das gibt es. Ja, das habe ich festgestellt. Ich mache das ja nun schon über 30 Jahre und auch durch dieses Coaching. Zum Teil, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es häufig auch so ist, dass die Kinder die Handschrift adaptieren. Also ob sie nicht, ob die wirklich vererbbar ist. Es gibt darüber keine Studien natürlich, aber ich habe den Eindruck, dass es das gibt, so wie es ähnliche Stimmen gibt. Die Stimme ist ja quasi identisch mit der Handschreiberei, also der Duktus des Schreibens und der Duktus des Sprechens.
Ich glaube, dass Kinder sich auch immer Vorbilder suchen. Das können die Eltern sein, das können auch andere sein. Ich fragte mal eine Schülerin, woher hast du denn das R eigentlich? Ach, sagst du, das habe ich von meiner Tante aus Italien. Also Kinder schauen sich die Buchstaben ab und wenn sie ihre Eltern schreiben sehen, nehmen sie intuitiv auch vieles auf. Ich kann zum Beispiel bei den Kindern sehen, ob sie Großeltern oder Eltern haben, die aus Russland kommen. Ich sehe es sofort an der Schrift und ich frage dann, kommt deine Oma aus Russland? Woher wissen sie das, sagen die dann.
Wegen des russischen Alphabets, was dann irgendwie...
Nein, wegen des Duktus. Die haben einen anderen Duktus. Der ist viel schlanker und man sieht es an den Buchstaben.
Interessante Bemerkung, interessante Beobachtung. Matthias Wienicke ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Wienicke.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Erfahrung mit Schreiben?
Ja, ich hatte ganz große Mühe, als Kind schreiben zu lernen, weil ich ziemlich ausgeprägter Linkshänder bin und rechts schreiben lernen musste. Das sieht man meiner Schrift bis heute an. Ich schreibe nicht wirklich schön. Und das Phänomen ist, dass ich auch Worte nicht buchstabieren kann. Fällt mir unglaublich schwer. Ich kann zwar einigermaßen richtig schreiben, aber wenn ich den Stift in die linke Hand nehme, schreibe ich in Spiegelschrift. Und das genauso sicher wie in rechts. Normal.
Das ist also erstmal, können wir ja, glaube ich, ganz froh sein, dass Frau Schulze-Brüning, bestätigen Sie mich hoffentlich, es wird auf keinen Fall mehr irgendein Linkshänder auf rechts umerzogen.
Nein, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Ja. Also ich merke, dass das für mich also eine permanente Anstrengung bedeutet und von daher ist für mich Schreibmaschine, Computer sehr viel entspannter zu schreiben.
Bekomme ich gerade in diesem Moment eine E-Mail hier rein, die genau das auch nochmal schildert. Tabea Scholz schreibt, und seit 3 Jahren lerne ich ganz neu mit der linken Hand schreiben, da ich erst seitdem weiß, dass ich eine umgeschulte Linkshänderin auf rechts bin, Jahrgang 73. Mit meiner linken Hand zu schreiben, macht mich nun sehr glücklich und nun fließt es endlich viel leichter.
Das würde ich mich nicht trauen, nochmal anzugehen.
Warum nicht, Herr Wienicke? Einfach so aus Spaß zu Hause.
Ja, so aus Spaß vielleicht, aber ich muss dafür wahrscheinlich zu viel schreiben. Als dass ich, also weil es strengt mich an, weil es ist jetzt so drin.
Sie schreibt nämlich hier in Geist und mit der Hand, wie es von der Natur gedacht ist, das Schreiben mit rechts war viel anstrengender für mich, hat mit etlichen Problemen zu tun. Frau Schulze-Brüning, Sie sagen, kommt nicht mehr vor, dass so etwas umerzogen wird. Aber erklären Sie es uns mal. Warum ist das so schwierig? Also wenn ich was mit links ausführen muss, was ich eigentlich automatisch oder mit rechts ausführen muss, was ich eigentlich automatisch mit links, was passiert da? Können Sie das erklären, neurologisch oder hirntechnisch?
Neurologisch kann ich es nicht erklären. Ich weiß nur, dass die Prägung bei den meisten relativ früh eindeutig ist. Ich glaube, bei manchen merkt man auch erst später, wie wirklich die Orientierung ist. Es gibt ja Kinder, die sind lange beidhändig. Die können mit beiden Händen irgendwie exakt schreiben. Und man sagt so, zum Beispiel ein Test ist, wie kann ich mir die Nägel feilen? Welche Hand bewege ich? Bin ich Links- oder Rechtshänder? Das können Sie beim Nägelfeilen feststellen, ob Sie das umgekehrt auch können. Welche Hand bewegen Sie dann? Und darauf hat man früher halt nicht geachtet, sondern einfach die Rechtshändigkeit als Norm gesetzt. Und das ist wirklich, da hat man den Linkshändern wirklich was angetan.
Herr Wienicke, wir danken, dass Sie dieses Thema aufgebracht haben. Sehr, sehr spannend.
Ja, das ist wirklich.
Ja, und schlimm. Schlimm natürlich, dass das so.
Gut, man überlebt es, ne? Ja. Aber ich merke, es hat eine Wirkung, die es ein ganzes Leben lang begleitet. Ne?
Ja, und überhaupt keinen Spaß am Schreiben macht.
Die Schreibtechnik, die lateinische Schreibschrift, ist für Rechtshänder ausgelegt. Das heißt, wir schreiben von links nach rechts und der Schreibfluss ist auch so. Das heißt, Sie arbeiten quasi mit links immer gegen den Strich. Und deshalb haben Sie die Schwierigkeit.
Aber das ist ja, dass in der arabischen Welt man dann als Linkshänder besser zurechtkommt.
Ganz genau.
So ist auch so, ne?
Ja, die Linkshänder, den sage ich immer, guckt euch an, wie die Araber schreiben, wie die den Stift halten, dann verwischt ihr auch nichts. Ja. Also insofern ist das mit dem Linksschreiben, machen Sie es mal ruhig. Also ist alles okay.
Probieren Sie, wie Sie am besten schreiben können. Herr Wienicke, danke fürs Thema. Danke, ich wünsche ein schönes Wochenende noch und begrüße jetzt am Telefon Marion Reinhardt.
Ja, guten Morgen.
Upsala. Telefon aus der Hand gefallen? Guten Morgen.
Nein, alles gut. Guten Morgen.
Ja. Sie haben auch mit Schrift zu tun als Grundschullehrerin.
Ja, und das schon seit nunmehr 40 Jahren.
Mhm.
Und ich habe die Ausbildung in der DDR absolviert, habe eine Unterstufenlehrerausbildung gemacht und weiß genau, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen des Studiums die später für die Kinder vorgesehenen Schönschreibhefte auch ausgefüllt haben, geübt haben, uns also diese Handschrift, die Duktus-Handschrift, angeeignet haben. Und mit genau dieser Akribie habe ich das dann ab 1980 auch unterrichtet. Kinder hatten in der Woche mindestens eine Stunde Schreiben. In der ersten Klasse wurde die Buchstabenschrift, also die Kinder lernten zunächst Druckbuchstaben, aber schon im zweiten Schuljahr, Halbjahr etwa, setzte dann parallel auch das Schreibenlernen der Buchstaben ein. Also es wurde nicht erst gedruckt. Mhm. Und darin sehe ich, wie Ihre Kollegin dort gesagt hat, einen wesentlichen Mangel des jetzigen Schreibenlernens. Und wie gesagt, es fehlt einfach auch an Zeit. Die Kinder haben nicht mehr diese Zeit, dieses meditative Formen von Buchstaben, dieses Heraussuchen, was ist mir am besten gelungen. Dafür hatten wir damals eben doch sehr, sehr viel Zeit. Und ich muss sagen, ich hatte nie ein Kind, was am Ende der Grundschulzeit, also ich sag mal jetzt nach dem Ende des Schreiblehrgangs, am Ende der zweiten Klasse, in der dritten Klasse gab es auch noch Schönschreiben, ab der vierten dann nicht mehr. Wir haben mal alte Zeugnisse noch gewälzt. Und da, wie gesagt, habe ich nie ein Kind gehabt, was nicht schreiben konnte. Davon mal abgesehen, dass die Schriften nicht alle sehr schön waren. Aber es gab, wie gesagt, keinen, der dann gedruckt hat. Und heute habe ich in meinen Klassen, fünften Klassen, doch eine große Zahl von Kindern sitzen, die drucken, was mich auch sehr besorgt.
Also drucken, meinen Sie Druckbuchstaben schreiben?
Druckbuchstaben schreiben, genau. Was mich doch auch immer wieder, mir Sorgenfalten ins Gesicht treibt, weil ich sehe, dass die auch in anderen Fächern dadurch sehr gehandicapt sind. Also der einsetzende Fachunterricht, da müssen ja dann auch Aufgaben erledigt werden. Und wenn dann die Hand eben doch nicht so fließt übers Papier und das Schreiben nicht so gelingt, dann wirkt sich das auch in diesen anderen Fächern aus.
Frau Reinhardt, danke dafür, dass Sie hier nochmal das bestätigen, was hier in der Runde eben auch schon gesagt wurde, also aus Ihrer Praxis, das genau so bestätigen können. Schreiben lernen mit der Hand braucht Zeit, die man nicht gibt. Und am Ende, wenn man es dann kann, dann geht es schneller. Frau Schulze-Brüning als Lehrerin, Sie wollten gerade noch etwas anführen an unsere letzte Anruferin, die von ihren Erfahrungen des Schreibenlernens damals noch zu DDR-Zeiten berichtet hat.
Genau, dazu wollte ich noch den Satz ergänzen, dass gerade in den neuen Bundesländern viele sich an die alte Vorgehensweise erinnern und Druckbuchstaben lesen in der ersten Klasse, aber sofort die Schreibschrift schreiben und die Fibel mit dem Viererfenster benutzen. Und sie sind damit genau auf dem Weg, wieder das Schreiben so zu installieren, wie es eigentlich die logische Abfolge ist. Nämlich sofort das so zu schreiben, wie man auch im Endeffekt schreiben soll und nicht eine Schrift vorher einführen, die dann wieder umgelernt werden muss.
Und das ist tatsächlich nicht schwer für Kinder, also so die ganze Zeit von Druckbuchstaben in ihrem Leben umgeben sind, dann aber doch die Buchstaben in die Handschrift zu übersetzen?
Nein. Also alle, die Erfahrungen aus der DDR haben oder jetzt in den neuen Bundesländern, die sagen nein, hier im Westen glaubt man das nicht, in den alten Bundesländern.
Also das nochmal als Ergänzung zu dem eben gehörten Anruf. Jetzt haben wir eine E-Mail von Theresa Harrer, die uns berichtet: Ich bin kurz vor dem ersten juristischen Staatsexamen. Wir sind ja vermutlich der letzte Studiengang, bei dem das Examen immerhin 6 5-stündige Klausuren noch mit der Hand geschrieben wird. Und dazu hat sie sich so ihre Gedanken gemacht. Da kann man wohl langsam sagen, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber ich sehe darin auch einen Wert, betont sie. Das wird auch zum Teil als Professionalität gewertet. Es wird immer sehr viel darauf hingewiesen, dass ein guter Teil der Bewertung auch von dem Eindruck abhängt, wie leserlich und angenehm die Handschrift auf die KorrektorInnen wirkt. An diesem Punkt möchte ich mal ganz kurz einhalten, weil wenn ein Eindruck und wie angenehm eine Handschrift ist, tatsächlich einen Ausschlag gibt, Frau Schulze-Brüning, das ist doch ein schwieriges Thema, oder?
Diesem Eindruck können Sie sich überhaupt nicht entziehen. Auch Sie würden eine Klassenarbeit anders bewerten, wenn Sie jedes Wort entziffern müssen oder Sie können es fließend lesen. Also diese Rückschlüsse, die man macht, da muss man sich wirklich, eigentlich müsste man sich den Text abtippen und dann bewerten, weil das fließt automatisch in die Bewertung ein. Ich glaube nicht, dass sich ein Erwachsener dem entziehen kann.
Sie schreibt hier weiter, dass unter Zeitdruck mit der Hand zu schreiben zum Teil Sehnenscheidenentzündungen hervorruft. Aber sie betont dann mal, sie findet es sehr zweischneidig. Für mein Empfinden sagt die Schrift viel über eine Person. Man kann darin auf Unsicherheit, Selbstbewusstsein erkennen, auch ein Ästhetikempfinden wird ja irgendwo transportiert. Theresa Harrer, die betont also Generation der Millennials, aber schon immer viel mit der Hand geschrieben zu haben. Hier in unserer Sendung geht es um die Handschrift, ums mit der Hand schreiben. Ich begrüße am Telefon Elisabeth Böckle. Schönen guten Tag, Frau Böckle.
Guten Tag, hallo.
Ihre Erfahrung mit Handschrift, wie ist
also,
die?
Meine persönliche Erfahrung ist es erstmal, dass ich viele Schwungübungen als Kind, ich bin im Jahrgang 77 geboren, viele hatte. Auch in der Grundschule haben wir dann noch viel geübt. Allerdings nicht direkt in Deutschland. Und jetzt meine Anmerkungen zu dem Thema wären, dass ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist 9 Jahre alt, mein Sohn 16 Jahre alt. Und diesbezüglich habe ich jetzt festgestellt, dass schon im Vorschulalter keine Schwungübungen mehr gemacht werden. Und ich hatte mit Lehrern gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie auf die Schrift nicht mehr den Wert legen in der Grundschule, da die Kinder sowieso nur mit der Tastatur umzugehen müssen in der Zukunft. Und das hat mich ein bisschen erschrocken, da ich selber persönlich zum zweiten Mal jetzt nach der Kinderpause studiere. Und das ist ein geisteswissenschaftliches Studium und dieses schreibend lernen, das ist so toll.
Und, also mit der Hand schreibend lernen.
Genau.
Geben Sie das an Ihre Kinder weiter? Erzählen Sie ihnen, dass sie am besten sich Texte oder Dinge merken können, wenn sie die mit der Hand schreiben? Kommt das bei Ihren Kindern auch schon an, bei dem 16-Jährigen?
Bei dem 16-Jährigen nicht so, zumal er, wie gesagt, auch so eine Grundschullehrerin hatte, die darauf gar keinen Wert gelegt hat. Aber meine Tochter, also sie hat Spaß daran, viele Notizen zu machen, zu schreiben, Buchstaben auszuschmücken. Ja, und für Lernen nutzt sie das auch. Und das macht ihr unheimlich Spaß und sie ist gut dabei.
Also die Erfahrung einer Mutter mit ihrem eigenen Schreibbeginn und mit dem ihrer Kinder. Dankeschön, Frau Böckle, für Ihren Anruf
Gerne. Hier
im Deutschlandfunk Kultur. Ich begrüße Ruprecht Frieling. Schönen guten Tag, Herr Frieling.
Hallo.
Da fällt die Tasse um.
Guten Morgen.
Herr Frieling.
Beim Geschirrspüler ausräumen. Ich bin mit meinem ganzen Leben mit dem Wort und mit dem Schreiben zu tun verhaftet gewesen. Ich war jahrzehntelang Verleger und bin ein glücklich schreibender Buchautor, habe mit Schiefertafel begonnen, Sütterlin noch beherrscht und habe natürlich die ganze technische Entwicklung erlebt, die in unserem Beruf, also im Beruf des Journalismus, eine Riesenrolle spielte, noch mit Kohlepapier Manuskripte getippt. Dann glücklich, dass die Fehler dann durch das Computerwesen doch dann leichter zu korrigieren waren. Und was ich hier eigentlich einfügen möchte, ist, dass die Entwicklung ja auch weitergeht. Wir reden ja hier über das Tippen auf Computer statt der Handschrift. Aber viel schlimmer finde ich, dass wir ja nun mit der Spracherkennungssoftware Möglichkeiten haben, Texte zu diktieren, die dann verschriftlicht werden. Und noch schlimmer, dass der Trend enorm ist bei WhatsApp und Signal und wie diese ganzen Dinge heißen, Nachrichtendienste heißen, dass wir einfach nur noch Sprachnachrichten verschicken, also nur noch quatschen und damit überhaupt nicht mehr in der Lage sind, also auch noch das, was wir da eigentlich sagen wollen, zu verschriftlichen. Also nicht nur, dass das natürlich eine Faulheitsgeschichte ist, weil es ja angeblich viel schneller und viel besser geht, sondern der Trend läuft ja dahin, dass wir überhaupt nicht mehr schreiben. Also das Tippen kommt ja auch aus der Mode, weil die Technik uns diese schwere Arbeit ja noch praktisch erledigt, indem es einfach aufzeichnet und das dann auch verschriftlicht. Wobei noch das Riesenproblem noch dazu kommt, diese automatisierte Korrektur. Das ist ja noch das Allergrößte, wo die verrücktesten neuen Worte dann geschaffen werden und die man dann ja, weil es ja alles so schnell gehen muss, oft gar nicht liest. und dann übersieht und dann entstehen also Missverständnisse. Ja. Also da stehen Riesen durch die technische Entwicklung nochmal extra Probleme. Darauf wollte ich eigentlich hinweisen, weil ich diesen Aspekt bislang in der Sendung noch ein bisschen vernachlässigt
habe. Ja, wunderbar, wunderbar eingebracht von Ihnen, Herr Frieling. Vielen Dank dafür. Ich würde den auch an einer Stelle ganz gern aufnehmen. Sie haben Sprachnachrichten erwähnt, also die, dass immer mehr gesprochen wird. Jetzt kann man natürlich auch die, wir haben ja, ich glaube, ganz am Anfang der Sendung, die Mutter mit den beiden Kindern, die an ADHS leiden. Wir haben aber auch die vielleicht in diese Richtung schon mal gedacht, dass wir die ganzen technischen Neuerungen, wenn es Menschen schwerfällt, mit der Hand zu schreiben, ja auch als eine inkludierende, also eine fortschrittliche Methode sehen könnten, wenn Menschen eben auch tatsächlich gehindert sind, mit der Hand zu schreiben. Also das heißt, ja, würde ich aber auch gerne an die beiden Damen, an zum Beispiel an Frau Schulze-Brüning weitergeben. Also nicht Ersatz durch Technik, sondern das gemeinsam, also technische Systeme, also Tippen oder eben auch Spracherkennung zu nutzen, zusammen mit dem Schreiben lernen. Wie wird das in der Schule genutzt, Frau Schulze-Brüning?
Also in der Schule setzen sich natürlich Tablets immer mehr durch, wobei natürlich die technische Ausstattung ja weit den Wünschen in Anführungsstrichen hinterherhinkt. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, das Schreiben mit der Hand und auch das Tippen, das Schreiben überhaupt ist ein Medium der Reflexion. Und das hat mit dem Sprechen, gehe ich immer linear, ich schaue nicht zurück. Und dieses Zurückschauen habe ich am meisten, wenn ich mit der Hand, am intensivsten, wenn ich mit der Hand schreibe, dass ich einen Text überschaue. Und wenn ich spreche, habe ich halt nicht dieselbe Reflexion. Und ich sehe das auch durchaus kritisch, dass mit den Programmen zu viel nur in Reiz-Reaktionsverhältnisse eingestiegen wird und das eigene Reflektieren und das Kreative damit auch oft auf der Strecke bleibt. Man merkt es auch beim Texteschreiben, da wird gegoogelt, da werden Textfetzen aneinander geklatscht, ohne dass man wirklich verstanden hat, worum es geht.
Müssen wir aber immer die ganze Zeit so ein Gegeneinander, so eine Hierarchie aufmachen zwischen digital und analog?
Es kann die Gefahr bestehen, dass das Digitale die Vorteile des Analogen eliminiert auf Dauer.
Wenn es aber doch Vorteile sind beim Analogen, Vorteile müssten sich doch eigentlich durchsetzen.
Der Mensch ist bequem und die Bequemlichkeit wird siegen.
Wie sehen Sie das, Frau Dorendorf, in Ihrer Praxis?
Ich sehe es grundsätzlich ganz und gar anders. Mhm. Ich komme von der Selbstwahrnehmung und unterschätzen Sie den Menschen nicht. Der Mensch lebt und möchte leben und er möchte seinen Ausdruck. Und dieses Spalten der Gesellschaft durch pro-digital und kontra-Handschrift finde ich außerordentlich gefährlich und auf der anderen Seite auch sehr langweilig. Es wird nie klappen. Die Nutzung der Sprachtechnik, also Sprachwiedererkennung, Spracherkennung, die kann man einsetzen, die sind irre teuer, diese Geräte, die werden niemals in den täglichen Gebrauch kommen, also es sei denn in 50 Jahren vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber da will ich mich jetzt auch gar nicht darauf hinaus, sondern vielmehr auf die Ausdrucksfähigkeit der Handschrift und die möchte der Mensch, er wird ihr nur nicht angeboten. Ich will nicht wieder auf die Schule kommen, die das Schreiben nicht mal unterrichtet, aber der Erwachsene möchte es. Er wird mit Kalligrafie zugeballert und jetzt neuerdings auch mit dieser sogenannten mit dem Handlettering, das ist handgeschriebene Typo, auch Quatsch. Also für Hobbyschreiber ist das natürlich.
Bitte sagen Sie nochmal.
Handlettering ist im Grunde so handgemachte Typo, also Druckbuchstaben, aber diese Schmuckbuchstaben, die man auch zum Teil im.
Aber eben nicht selber geschrieben, sondern eben.
Nee, das ist gemalte Schrift eigentlich, aber nicht wie Kalligrafie, so mit Schwüngen. Aber es ist eigentlich auch relativ bekannt, schon ist aus Amerika gekommen. Das ist im Grunde, man kennt es von so Kneipenfenstern oder. Wo Preise und Angebote an Fenster geschrieben werden. Das ist das sogenannte Handlettering.
Und man denkt immer, das haben die eine schöne Handschrift da.
So, genau. Und die Handschrift ist eben mit ihrer Authentizität. Sensibilität, Emotionalität überhaupt nicht im künstlerischen Angebot. Ich bin da die Einzige, die das betreibt. Also, und das ist eine Kunst, die kommt aus dem Japanischen, aus dem Shodo. Dort ist der Ausdruck das Kriterium der Kunst, und die kann man, diese Schreiberei, also dieses Geschriebene, kann man auch nicht mehr lesen, sondern da ist dann eben wirklich nur der Ausdruck.
Das, also Schrift als Kunst. Schreibt. Da sind wir jetzt aber weit weg von
da
der.
Da sind wir
von,
weit weg,
weit,
aber
weit,
das,
weit weg von dem, was unser Hörer Ruprecht Frieling gesagt hat, der ja von der SMS.
Möchte da auch nicht widersprechen, aber eins ist, sollte man vielleicht noch erwähnen: Spracherkennungssoftware ist heute ist nicht mehr teuer. Das hat jedes Handy mittlerweile drauf. Also jedes iPhone ist in der Lage, gesprochenen Text zu verschriftlichen. Und jede WhatsApp-Anwendung bringt das. Also das ist nichts, wirklich nichts Besonderes, Außergewöhnliches, ist heute Alltag. Und der nächste Punkt ist, dass die Leute eben nicht mehr verschriftlichen, sondern einfach nur noch wie eine Nachricht sprechen. Also das heißt, das rein auditive Moment
also
erwähnen.
Die Weiterentwicklung. Was wird richtig aus unserer Schrift hier wiedergegeben von unserem Hörer Ruprecht Frieling? Ich danke Ihnen für diesen Anruf. Es geht um das Schreiben mit der Hand in digitalen Zeiten. Wie sich das entwickelt hat, haben wir jetzt vielfach auch drüber gesprochen. Wir sind eben schon bis zur Sprachnachricht gekommen. Und jetzt begrüße ich Jutta Becker am Telefon. Sie ist Sprachtherapeutin. Frau Becker, Sprachtherapeutin und Schreiben, wie hängt das bei Ihnen zusammen?
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Und zwar, also ich mache auch Logopädie und bin auch Lerntherapeutin für Leserechtschreibschwierigkeiten, ist mir so umschrieben. Es hängt so zusammen, dass ich sehr viele Kinder gerade auch in der Logopädie habe, die Schwierigkeiten haben, Silben zu erkennen, Wortreihenfolgen, Laute auseinanderzuhalten. Das Ganze fasst man im Begriff Phonologie zusammen. Und dieses führt dazu, dass ich auch nicht die Buchstaben eventuell auch nicht erkennen kann. Ich sage das mit Vorsicht, aber auf jeden Fall übers Ohr nicht erkennen kann und unterscheiden kann. Zum Beispiel ist ein Karl mit Konrad, wenn ich das den Konrad nicht höre, also das K nicht höre, ist es immer ein Tal. Und wird entsprechend geschrieben, entsprechend rot angekrickelt, so, oder eben erklärt, das ist nicht richtig. Ich will darauf hinaus, dass es schon ganz wichtig ist, den Aspekt auch in den Schulen und Vorschulen mit zu beachten, dass man Kinder zum Beispiel erstmal zum HNO-Arzt, der eine Gehörprüfung machen kann hinsichtlich der Unterscheidung von Lautenwahrnehmung, ist der PET-Audiologe. Oder uns einfach mal, meine Kollegen und Kolleginnen, anzusprechen und einfach mal nachzufragen. Das ist auch schon sehr hilfreich. Ja, das war so erstmal das Erste, was es fiel mir halt nur auf, weil wir jetzt so hinsichtlich dessen auch einige Anrufe, hatte ich ja auch gehört.
Also da haben wir noch gar nicht übers Hören gesprochen, da haben Sie recht. Frau Becker,
aber das hängt zusammen.
Genau,
das innere Hören entwickelt sich ja auch mit dem äußeren Hören. Ich muss nochmal ganz schnell einen Anlass dazu geben, und zwar deshalb bin ich gar nicht so begeistert vom Maskentragen für die jüngeren Schulkinder in der Schule.
Denn da sind wir jetzt bei einem ganz anderen Thema, da haben Sie recht, das ist natürlich die Lautentwicklung. Genau.
Lerne ich nicht
das
oder,
ja,
oder habe ich keinen Spaß an den Buchstaben, am Lesen und so weiter.
Ja. Ich würde gerne den anderen Punkt aufnehmen, weil über das Maskentragen sind wir ja hoffentlich irgendwann hinweg. Aber das andere, dass Sie vielleicht etwas nicht hören können, das bleibt ja auf jeden Fall. Frau Schulze-Brüning, als Lehrerin, Ihre Erfahrung, also die Frau Becker geht ja jetzt nochmal einen ganzen Schritt weiter zurück auch. Also Kinder können nicht schreiben, weil sie gar nicht richtig hören. Wird da entsprechend drauf eingegangen in der Schule?
Das kann ich jetzt in der weiterführenden Schule, habe ich dazu keine Erfahrung. Ich weiß nur, dass das LRS-Problem auch ganz intensiv mit dem Schreiben zusammenhängt. Schüler sagen mir, wenn ich Schreibschrift schreibe, dann sehe ich besser, was zusammengehört. Es gibt immer mehr Kinder, und das liegt zum Teil an der Druckschrift, wo die Buchstabenreihenfolgen permanent verschwimmen, die sie sich auch nicht merken können. Und würde aber zu weit führen, da jetzt weiter drauf einzugehen, glaube ich. Es gibt ja auch LRS-Therapien, die sagen, wir machen gar keine Therapie, wenn das Kind nicht bereit ist, Schreibschrift zu schreiben, weil das Mitlautieren mit einer fließenden Bewegung zusammenhängt. Sie merken einem Fünftklässler auch noch an, ob er gerade ein O oder ein M schreibt. Der ganze Körper schreibt. Und die Druckbuchstaben passen nicht zum Mitlauttieren. Ja.
Frau Becker, danke schön für diesen Aspekt, den Sie hier in die Runde eingebracht haben. Ich begrüße jetzt am Telefon Katrin Krone. Schönen guten Tag, Frau Krone.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich sehr, dass Sie mich dran nehmen. Ja, ich finde die Sendung ganz toll, deshalb habe ich mich auch gerührt.
Das freut uns.
Zum Schreiben, also ich schreibe wahnsinnig gerne und je älter ich werde, umso mehr. Es müssen aber gute Stifte sein, die einfach gut fließen. Was ich vielleicht ja, ein bisschen zusammenfassend von vielen Beiträgen, die Sie jetzt schon gebracht haben. Ich merke, meine Schrift wird immer authentischer mit mir. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, der eben im Laufe meines Lebens einfach sich so eingestellt hat. Oder ich bin auch jetzt freier zu schreiben. Also ich habe zum Beispiel noch ein Vokabelheft und schreibe da rein und aber ordne das jetzt an wie ein Mindmap oder irgendwie mehr bildnerisch, also wo ich andere Aspekte damit ins Lernen reinnehme. Also das finde ich auch eine ganz interessante Sache.
Sie haben vor allem den Punkt mit dem Stift. Das fand ich jetzt auch nochmal interessant, weil da auf das Werkzeug sind wir bisher so wenig eingegangen.
Ja.
Also was ja durchaus auffällig ist, ist, dass es sehr viele Geschäfte mit schönem Papier und Stiften und so weiter gibt. Also das scheint ja da, Frau Dorendorf, es scheint da ja doch einen großen Hang auch hinzugehen, also sich da entsprechendes Werkzeug zu beschaffen,
ja,
oder?
Ja, unbedingt. Also es ist das, was ich eben sagte, der Wunsch der Erwachsenen, also Erwachsene, also gut, bei Mädchen beginnt es ein bisschen früher, aber auch sehr, sehr viele Männer, die entdecken, dass ihre eigene Ausdrucksfähigkeit nach Ausdruck verlangt, also nach dem...
Also das Authentische, was Frau Krone gerade
genau,
auch sagt.
Genau das. Und die Stifte, genau, das ist, ich mache zum Beispiel etwas, damit hole ich die Kinder aus der Schreibangst, aber es ist eben halt genau fürs künstlerische Schreiben ganz besonders toll, die Holzwäscheklammer, dafür bin ich berühmt. Gehen Sie zu Butni und kaufen sich ein Paket Holzwäscheklammern und Sie haben für 2 Euro 100 Schreibgeräte.
Wieso? Wie schreibt man denn damit?
Ja, die nimmt man auseinander und taucht sie, also hat dann 2 Holme quasi, also diese 2 Griffe und taucht sie mit der Seite, die breit ist, also die, die man zusammendrückt, die taucht man in Tinte. Mhm. Kann man aber auch andere Schreibgeräte nehmen, andere Flüssigkeiten nehmen und schreibt dann meinetwegen auf, besser ist es nicht nur Copypapier, denn man schreibt auch sehr robust. Also man kann da richtig los drauf los schieben und ziehen und kippeln und das Papier kaputt reißen beim Schreiben. Das ist für Jungs immer ganz besonders toll. Die haben dann nicht das Gefühl, sie schreiben, sondern sie erzeugen ihre Lebensspur. So, und das ist eben das, da geht es los und da setzt der Ausdruck ein. Und wenn ich dann sage, es ist egal, wie deine Handschrift aussieht, ja, man kann sie lesen, also du selbst und er, der Lehrer oder wer auch immer, dann ist das reicht für, für die Handschrift vollkommen. Aber also, darüber hinaus geht das, was Frau Krone möchte, das ist dieses Pinsel nehmen, Flachpinsel oder den Rundpinsel, da gibt es ja alles Mögliche.
Also richtig, die authentische Schrift.
Drauf los.
Die authentische Schrift war das Stichwort genau. Von Katrin Krone. Dankeschön, ja. Frau Krone.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja, bitte?
Ich bin Architektin und habe vor 25 Jahren bin voll eingestiegen in die neuen Medien mit CAD und 3D-Modeling und so weiter, bis ich gemerkt habe, dass der Computer mir so viel Einengung gibt, weil er diese Fläche nur hat, auf der ich arbeiten kann. Und ich habe dann meine Skizzenrolle wieder hergenommen und seitdem arbeite ich nur, also die Ideen, Entwürfe fließen von meinem Kopf über meinen Körper auf das Papier. Und es ist einfach, auch da ist diese Authentizität und der Selbstausdruck wirkungsvoller auch für meine Kunden.
Also Selbstausdruck durch das Benutzen der Hand. Katrin Krone, danke schön für diesen Anruf hier in unserer Sendung Handschrift im digitalen Zeitalter. Da haben wir viele, viele, viele verschiedene Punkte schon ansprechen können. Jetzt lese ich noch eine E-Mail von Lilly Schlensing vor. Mein Name ist Lilly Schlensing, ich bin 19 Jahre alt und war sozusagen der 2. Abi-Jahrgang der Pandemie. Meine Erfahrung mit dem händischen Schreiben ist folgende. Während des Homeschoolings hat meine ehemalige Schule großflächig digital aufgerüstet. Zudem wurde es den SchülerInnen erlaubt, digitale Endgeräte im Unterricht zu verwenden. Nun würde man ja annehmen, dass nur noch getippt wurde. Das ist aber falsch. Vielmehr wurde in meiner Stufe nun auf den Tablets geschrieben.
Diesen Punkt würde ich gerne noch anmerken, da er bisher zu kurz gekommen ist in der Sendung. In meinem Umfeld wird auch im Studium weiterhin geschrieben, nun jedoch nicht mehr auf Papier, sondern auf Tablets. Das ist nochmal ein schöner Hinweis darauf. Wir haben ganz am Anfang der Sendung, wenn ich mich richtig erinnere, war Susanne Dorendorf, haben Sie das auch schon angemerkt. Also da, als es um Kreide und Tafel ging, da haben Sie auch gesagt, man könne ja auch mit dem auf dem Tablet schreiben. Also ein wichtiger Punkt nochmal, dass man auch mit der Hand gleichzeitig digitale Geräte benutzen kann. Ich begrüße jetzt am Telefon Björn Thomsen. Schönen guten Tag, Herr Thomsen.
Ja, schönen guten Tag, Björn Thomsen hier aus Bamberg. Ich wollte nur ganz kurz meine persönliche Vorstellung oder mein persönliches Verhältnis zum Lesen und Schreiben vorstellen, was sich bei mir entwickelt hat. Ich konnte als Kind schon weit bevor ich in die Schule kam, perfekt normale Bücher lesen, also und auch vorlesen. Ich war da, also das war wie selbstverständlich. Und was mich aber geärgert hat, ist, es gab damals bei so einem Schuhladen namens Salamander gab es immer so Comic-Heftchen mit so einem Lurchi. Also das war so ein Salamander, der hat da Abenteuer erlebt. Und der war getextet mit einer Schrift, die ich nicht lesen konnte. Das war nämlich die damals übliche Schulschrift, die man ja erst lernen sollte.
Diese Schreibschrift, ja.
Diese Schreibschrift. Und das hat mich so geärgert, dass ich diese blöde Schrift nicht lesen kann. Weil die existierte ja nicht. Die gab es ja nur in der Schule. Weil wenn
da
man
waren so, sie ja noch nicht, genau.
Da war ich noch nicht. Und da, wo man drumherum um sich herum geschaut hat, was weiß ich, eine Speisekarte in der Gastwirtschaft oder man geht durch die Straßen und da steht oben Apotheke oder sowas. Das konnte ich ja alles lesen, vorwärts, rückwärts und auf dem Kopf stehend. Und das hat mich so geärgert, diese blöde Schreibschrift. Und dann bin ich in die Schule gekommen und dann habe ich da, dann wurde mir da quasi beigebracht, diese Schreibschrift. Und mich hat das, ich fand das so blöd, wieso muss ich eine zweite Schrift lernen, nur um lesen zu können?
Ja.
Weil ich wollte lesen, ich wollte gar nicht schreiben. Ich hatte nicht das Bedürfnis zu schreiben.
Aber gelungen ist es Ihnen dann doch?
Ja, natürlich. Später war ich Redakteur bei irgendwelchen Zeitschriften und habe aber getippt wie der Blöde. Mit Ausdrucksweise hatte ich auch kein Problem. Das kam sicher vom Lesen. Ich weiß noch, wie mich das geärgert hat. Und das Ergebnis war, dass ich eigentlich beides, weil die normale Druckschrift, die war für mich eine Leseschrift. Die benutzt man nicht zum Schreiben. Weil Schreiben, das ist das, was ich mit der Hand mache und das, was ich da in der Schule. Ich wollte ja lesen. Das konnte ich ja und perfekt. Ja. Und da war ich immer ganz stolz drauf. Mein erstes Zeugnis da, du kannst schon sehr gut lesen. Da habe ich gesagt, ja, du Lehrerin, du hast das auch schon erkannt, das weiß ich selber, ich kann ganz toll lesen, weil das war mir klar, die anderen konnten alle überhaupt nicht lesen und ich konnte schon perfekt lesen, als ich in die Schule,
die
konnte
Geschichte,
im Kindergarten. Ne?
Eine schöne Geschichte von Björn Thomsen, also der eigentlich auf Schreiben gut verzichten hätte können, wenn diese blöde Schreibschrift in den Comicheften gegeben hätte.
Was geworden wäre mit meiner Hand, wenn ich versucht hätte, die gelesenen Buchstaben, also die gedruckten, wenn ich die versucht hätte nachzumalen, also was ja heute das Problem ist anscheinend, dass man so einzelne Buchstaben hinsetzt, das habe ich ja nie angefangen, weil ich ja gar nicht auf die Idee gekommen wäre, einzelne Buchstaben zu malen, weil das ja blöd ist, da muss man ja immer wieder absetzen.
Ja. Herr Thomsen, Dankeschön für Ihre wunderbare Geschichte, wie Sie also die Schrift eigentlich erstmal abgelehnt haben. Ein Stichwort oder zwei Stichworte sind mir hier im Laufe der Sendung immer wieder aufgefallen. Schönschrift und Sauklaue. Zu beiden möchten Frau Dorendorf und Frau Schulze-Brüning noch kurz etwas sagen am Schluss der Sendung. Stichwort Schönschrift. Frau Schulze-Brüning?
Also Schönschrift, als Schönschrift wurde ja bezeichnet damals der ganz normale Schreibunterricht, wo man sich bemühte, normgerecht erstmal zu schreiben. Mhm. Und mit den 68er Jahren wurde das als Drill verteufelt und die Schönschrift wurde quasi in Verruf gebracht und dadurch wurde der Schreibunterricht abgeschafft, mehr oder weniger, und dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Dann hat die Einführung der Druckschrift als Erstschrift, wie gerade der Herr Thomsen auch schon sagte, die Druckschrift ist nicht zum fließenden Schreiben gedacht, sondern sie muss immer neu ansetzen. Die wurde eingeführt und danach die vereinfachte Ausgangsschrift, die nicht funktionierte, wo man jetzt auch nicht mehr dran festhält. Und jetzt kommt die Grundschrift mit einem Schreibschriftversprechen. Das heißt, mit der Abschaffung der verteufelten Schönschrift hat man quasi die Schreibschrift abgeschafft und man ist auf dem Wege, sie ganz auszulöschen.
Also eine
heimlich, nicht offiziell, sondern heimlich.
Also man hört den Ärger der Lehrerin Maria Anna Schulze-Brüning hier doch noch durchaus durch. Raus kommt dann wahrscheinlich eine Sauklaue aus dem Ganzen. Das ist das Stichwort für Susanne Dorendorf.
Ja, der Begriff Sauklaue. Es ist eines der beiden geflügelten Worte, die wir immer verbinden mit der Handschrift. Ja, diese Sauklaue und der Ausdruck der Persönlichkeit. Und die stelle ich jetzt mal nebeneinander. Wir haben 30 Millionen Sauklauen um uns rumlaufen. Das sind 30 Millionen gestörte Persönlichkeiten. Aha, Ausdruck der Persönlichkeit.
Wenn Sie das glauben, dass Sie eine Sauklaue haben.
Das Wort Sauklaue sollte sofort verboten werden.
Das ist ein, glaube ich, wunderbarer Schlusspunkt. Das Wort Sauklaue sollte sofort verboten werden. Eine unserer Hörerinnen schrieb hier übrigens auch von ihrer kreativen Sauklaue. Das ist ja vielleicht auch noch ganz schön. Am Schluss der Sendung möchte ich noch eine kurze E-Mail verlesen von Marie Altdorf. Die schreibt, ich schreibe mit meiner Großmutter noch regelmäßig Briefe. Ich bin selber 30 Jahre alt und habe 2011 Abitur gemacht. Und seit 2011 habe ich mit meiner Großmutter regelmäßig Briefkontakt. Es ist wunderschön, die Briefe der letzten 10 Jahre in den Händen zu halten und die Entwicklung in ihrem und meinem Leben nachzuverfolgen. Für mich ist es besonders das Haptische, das so besonders ist. Man sieht an den Gedankengängen und der Schrift meiner Oma, wie sich ihr Leben über die Jahrzehnte verändert hat. Und das ist eine schöne Erinnerung. Diese Briefe könnten niemals durch Online-Kommunikation ersetzt werden. Das wollte ich hier zum Schluss dieser Sendung setzen und danken an all diejenigen, die hier geschrieben und angerufen haben. Und vielen Dank an Susanne Dorendorf, Handschriftcoachin, und an Maria Anna Schulze-Brüning, Expertin auch aus der Schule, beide Expertinnen für Handschrift.